Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, wir gehen mit großen Schritten Richtung Jahresende. Die ATP-Finals stehen noch an. Die WTA-Finals sind zum Zeitpunkt der Aufnahme schon beendet. Wir sind am Sonntagvormittag. Ja, man sagt ja immer im Tennis, alle gehen auf ein Zahnfleisch. Das hört ihr hier wahrscheinlich auch so ein bisschen raus. Aber ich kann euch sagen, es klingt schlimmer, als es ist. Wir werden ja die letzten Tage ein wenig besprechen, auch vorausschauen auf die ATP-Finals und das machen wir in großer Runde. Mit dabei ist Henrike. Hallo Henrike.
Hallo.
Und auch Tobi begrüßen wir. Hi Tobi.
Hi Daniel. Also wenn mein Zahnfleisch so aussieht, wie deine Stimme sich anhört, dann gute Nacht.
Ja, aber das ist wie gesagt, es klingt alles schlimmer, als es ist. Da draußen kann ich alle beruhigen. Mir geht's gut. Das sind nur noch so ein paar hörbare Nachwirkungen, glaube ich, der letzten zwei Wochen. Ja, wir hatten gerade so ein bisschen im Vorgespräch uns mal so durchgearbeitet. Was ist die letzten Tage passiert? Es war relativ ruhig. Klar, die WTA-Finals, sportlich standen sie im Vordergrund. Da werden wir sicherlich ein Wort zu verlieren. Aber dann heute Morgen, das war eigentlich eher Tobis Fund, haben wir ein Bild entdeckt, wo wir dachten, ja, da müssen wir uns irgendwie zu äußern. Es geht um das Gruppenbild der ATP Finals 2024 mit den 8 Teilnehmern. Das kennen wir ja schon aus den letzten Jahren. In der Regel, so haben wir es immer gehabt, dass alle Spieler Anzüge tragen, das Ganze sehr stilvoll aussieht. Kritiker haben gesagt, auch ein bisschen glatt. In diesem Jahr ist das Ganze ein bisschen anders. Und Henrike, du hast im Vorfeld eben den schönen Satz gesagt, der Stil ist mit Roger Federer gegangen. Was willst du uns dazu sagen?
Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte ja die schöne Freude, das Bild, was Tobi bei uns auf unserem Instagram-Profil gepostet hat, samt Kommentar, Sommerschlussverkauf bei C&A, durfte ich eben live das erste Mal sehen und ich habe mich wirklich sehr amüsiert, weil, oh mein Gott, also es ist wirklich furchtbar. Da sind 8 Männer auf einem Bild, die sehr, sehr gutes Geld verdienen. Und die sehen echt aus. Ich meine, klar, man kann ja drüber diskutieren, ob man sich vernünftig kleiden möchte oder nicht. Ne? Das ist ja, ist ja irgendwie persönlicher Geschmack. Niemand zwingt einen ja dazu. Aber da die da ja immer bei den ATP-Finals auch so großen Wert drauf legen, alle zusammenzupacken, dann dieses Foto zu machen und dann sollen alle schnieketoll und weiß der Geier was aussehen, muss ich sagen, dass sie dieses Jahr kollektiv, naja, nehmen wir Rüd, würde ich mal ein bisschen noch ausnehmen, aber nein, sorry.
Der also, kommt direkt aus der Sparkassenfiliale in Oslo, komm, Alter.
Ja, aber er hat wenigstens versucht, sowas wie Stil an den Tag zu legen. Ich meine, Alex de Minaur trägt einen Sakko, das zu groß ist, definitiv. ich meine, Daniel Medvedev hat sich nur oberhalb der Hüfte Mühe gegeben und auch nicht wirklich. Also. Und vor allen Dingen das Lustige finde ich ja, sag mal, hatte Fritz nicht eigentlich seine Haare blondiert?
Ja, oh, das wird heute ein reiner Fashion-Podcast.
Warum ist denn der jetzt auf dem Bild wieder mit braunen Haaren drauf? Und außerdem sieht das auch so aus, als hätten die das da einfach reingeschnitten. Weil wenn man sich seinen Arm anguckt von Fritz, das ist aber sehr komisch mit dieser Balustrade da.
Nee, also gut, dann chronologisch der Reihe nach. Erst Fritzens Haare und dann zu den Jungs aus der Damenoberbekleidung hier von C&A.
Egal, guckt euch das Bild an. Also
Taylor,
es ist schon sehr
Fritz,
witzig.
Du hast schon recht, hatte sich ja die Haare blondiert. Geschmäcker sind verschieden. Ich fand es furchtbar, aber meine Meinung zählt ja nicht. Und er hat sie sich jetzt auf seinen Naturton zurückfärben lassen, denn er hat festgestellt, dass dieses Wasserstoffblonde, was er gemacht hat, dass natürlich die Haarwurzeln nachwachsen und dass es dann unten drunter anfängt, wieder dunkel zu werden. Und außerdem dieses hellblonde, changierte Er bezeichnet es in Gelb. Ich würde schon fast sagen in Trumpesk, ja, in Richtung Trump. Und da hat er eben festgestellt, dass das enorm viel Pflege bedarf, so ein wasserstoffblonder Schopf. Und das kriegt er einfach nicht gebacken hier.
Da hätte er einmal nur bei seiner Freundin nachfragen müssen.
Die also wird das ihm ist zur eine Seite Frage. Gestanden haben.
Ja, aber das ist eine Frage, die dir jede Frau der Welt, ich sag mal, fast jede Frau der Welt beantworten kann, dass das Erhalten einer blondierten Mähne sehr, sehr viel Aufwand ist.
Ja, und das hat er leider oder wie auch immer zu spät bemerkt. Deswegen ganz schnell hier zu Rossmann oder DM gegangen, sich eine Tönung geholt und wieder auf Normalmaß zurückgestupft, gestutzt. Das war im Vorfeld der ATP Finals. Ja, und dann sind diese acht Männer, diese jungen Auszubildenden nach man wächst ja kaum zu sagen, nach Italien, ja. Wobei, stimmt, ich bin mir ziemlich sicher, wer sind wir hier in diesem Fashion-Podcast? Wahrscheinlich wird da schon ein Modeberater neben dran gestanden haben. Und wir können also eindeutig draus schließen, dass der Zweireiher wieder angesagt ist. Denn drei von den Achten hier tragen also den Zweireiher. Über den Schnitt, also man fragt sich wirklich irgendwie, Herr Alex de Minaur, so an seinem ersten Tag in der Berufsfahrt, Schule irgendwie falsch reingesteckt. Und Daniel Medvedev sieht irgendwie aus wie so ein, wie direkt aus dem Marktleiterbüro von Obi irgendwie. So in seiner Jeans. Ich weiß nicht, irgendwie so. Herr Medvedev, an Kasse 3 bitte, wir haben hier einen Storno. Ja, also irgendwie, also Daniel, sag mal was.
Rette uns.
Ja, ich bin beeindruckt davon, wie engagiert und mit wie viel Fachwissen ihr hier zurande geht. Da kann ich gar nicht mithalten. Aber ja, also mir ging es auch so. Ich hatte, als ich das Bild gesehen habe, habe ich gedacht, irgendwas ist anders dieses Jahr. Aber gut, wahrscheinlich wollte man das auch mal so ein bisschen auflösen. So dieses, wie ich zu Anfang sagte, sehr glatte, eigentlich immer jedes Jahr dasselbe Bild, was man mehr oder weniger zu sehen bekam. Ich habe auch gerade schon gedacht, also wahrscheinlich bewegen wir uns hier auch auf ganz dünnem Eis, weil ich kann mir vorstellen, dass hier wahrscheinlich am Ende sogar irgendein Star-Designer hintersteckt, der die jeweils alle eingekleidet hat. Und alle, die halbwegs von Mode Ahnung haben, ja, die haben jetzt wahrscheinlich schon direkt ausgeschaltet, weil die sich dachten, oh Gott, die haben überhaupt keine Ahnung davon, was sie reden. Aber gut, andererseits.
Naja, also ich meine, man kann ja über Kleidung streiten, eben. Aber wenigstens ein Sakko anzuziehen, das dir passt. Also tut mir leid,
das ist doch das Mindestmaß. Also ich habe nochmal nah rangezoomt, das sind vier, die in Zweireiher tragen. Auch Carlos Alcaraz trägt Zweireiher in dunkelblauen. Vielleicht ist das Mode, ich weiß es nicht. Also schreibt uns da gerne, wenn ihr sagt, ey, ihr habt null Ahnung, dieses weitgeschnittene Alex de Minaur Zweireiher Unfall ist jetzt halt wieder in irgendwie. Und also Henrike, ich muss dir nochmal sagen, ja, Kaspar Rüth, aber der sieht wirklich aus als, keine Ahnung, also irgendwie, ich weiß nicht, wie die Volksbank in Oslo heißt. Also es ist furchtbar. Also da nimmt sie ja fast schon, so häufig, wie ich dieses Jahr Alexander Zverev gelobt habe, ich möchte nie wieder hören, dass ich irgendwie Anti-Zverev wäre, aber der nimmt sie ja wirklich fast schon stylisch, cool da hinten raus.
Das, ja, muss ich auch gerade sagen. Also das Samtsakko mit den Nadelstreifen, wenn er jetzt noch den obersten Knopf vom Hemd hätte zugemacht, dann wäre es, glaube ich, ein bisschen mehr on-brand gewesen. Ja.
Gut, ich meine, was dem natürlich die Krone aufsetzt, ist, es trägt halt kein einziger von den achten hier Krawatte. Aber wahrscheinlich wird das auch nicht passen zu diesem Waschsack. Oder Kartoffelsack.
Stimmt, alle haben den obersten Knopf auf. Ich glaube, darauf haben sie sich geeinigt.
Ja.
Egal, oh, es ist ja eigentlich.
Also bevor ihr jetzt abschaltet hier, es ist ein Tennis-Podcast, aber das musste
und Daniel
mal sein.
Hat recht, fürs Doppel war wieder kein Geld da. Daniel hat uns freundlicherweise das Doppelfoto zur Verfügung gestellt und die mussten sich alle im Team-Outfit, also so wie sie auf dem Platz stehen, in der Halle um die Schüssel, um deren Salatschüssel, die sie dann gewinnen, drapieren. Herrlich.
Ja, aber da wiederum muss ich sagen, da geht es ja dann wirklich, das ist noch nah am Sport.
Ja, schon.
Eben, und da wird noch Sport gearbeitet. So sehe,
Hier wird gearbeitet, ja.
Wenn ich das jetzt so sehe, dann muss ich sagen, bin ich dann doch wirklich ein Verfechter von identischen Doppeloutfits, wenn es irgendwie geht. Denn hier sieht man das mal sehr schön, dass ja, die Mehrheit inzwischen in einem Outfit.
Habe ich auch gerade gedacht. Genau das habe ich auch gerade gedacht.
Dort, wo es halt von den Sponsoren nicht passt, finde ich, fällt das dann optisch, meine Güte, ist das halt ein Fashion-Podcast, fällt das dann raus, ja.
Ja, wobei man sagen muss, dass die meisten, also auch die, die jetzt nicht denselben Sponsor haben, trotzdem inzwischen versuchen, sich irgendwie zumindest tonal abzustimmen.
Sie geben sich Mühe.
Sie geben sich Mühe, auf jeden Fall.
Die Doppeljungs sehen besser aus. Am besten natürlich Gravitz-Pütz da hinten
muss man
im Hintergrund.
Sagen, schon.
Ja. Finde ich, die sehen schon ein bisschen aus wie direkt von der Tischtennis-WM.
Der Angel ist schon ausgestiegen.
Aber es kann auch nicht jeder Emporio Armani tragen. Das muss man auch sagen. Das sollte man auch Italienern überlassen. Bis auf vielleicht solchen Stylern wie Daniel, der auch gerne italienisches Tuch aufträgt auf dem Tennisplatz.
Absolut, das kann auch nicht jeder. Das muss man sich vor allem auch optisch natürlich leisten können.
Ja,
so, das war's für heute.
Definitiv.
Genau, ich wollte gerade sagen, wenn ihr natürlich dazu etwas loswerden möchtet, dann schreibt uns gerne, kontakt@tennisproleten.de.
Tschüss.
Sonst vielen Dank fürs Zuhören in dieser Woche. würde ich sagen, verlieren wir noch mal ein Wort sportlich zu den ATP-Finals. Also sportlich in dem Sinne, es ist jetzt noch kein Ball übers Netz geflogen. Aber die Nachricht der Woche war natürlich, dass Novak Djokovic abgesagt hat, die Finals nicht spielen wird. Er hat das im Vorwege auch schon so ein bisschen durchblicken lassen und von daher, Henrike, ja, hat das eigentlich auch keinen mehr gewundert, dass er jetzt dieses Jahr fehlt.
Nö, nee, das war ja zu erwarten. Hatten wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, dass ich harte Zweifel hatte, wenn jemand sich dann wirklich auf die Malediven, glaube ich, war er, bewegt und dort so richtig Urlaub macht, dann nochmal voll in ein Turnier einsteigt, weil dafür ist dann auch Novak Djokovic dann doch zu sehr Profi, dass ich glaube, dass er diese Art von Pause nicht macht. Und ja, es war eine logische Konsequenz. Und man hat ja dann auch gesehen, was Andrei Rublev danach gemacht hat, als er dann durchgerutscht ist. Insofern.
Was hat er denn gemacht?
Ja, dann bei dem Turnier, was er
hat
gemeldet
hat. Hat er sich verletzt?
Ja, das war so eine Spontanverletzung, glaube ich. Ja. Wenn das, was Daniel gesagt hat, hatte das ja erzählt. Nee, er hat dann natürlich in seinem Turnier, das er gespielt hat, ich glaube, er war in Metz, ne? Ja, doch.
Ja, hat ja, glaube ich, Viertelfinale erreicht.
Metz und hat dann verletzt, in Anführungsstrichen, zurückgezogen.
Ich glaube, er hat sich in der Umkleidekabine hier an dieser Garderobenstange verletzt, wo die Sakkos zur Auswahl standen. Da ist er irgendwie hängen
gestolpert.
Geblieben, Hüfte. Ja,
ja,
ganz
wer weiß
böse.
Das schon.
So ein Kleiderbügel im Auge tut auch weh.
Ja, nein, ich meine, ist ja auch völlig richtig. Ich kann Rublev ja auch verstehen, dass du da in die Finals halbwegs mit genug Pause reingehen willst. Aber ja, es war halt irgendwie so, es war erwartbar.
Ja, aber nehmen wir den Ball nochmal zumindest noch für einen Schlag von letzter Woche nochmal auf. Ich bleib dabei. Es ist für alle Beteiligten irgendwie ungut. Also Djokovic, dem kann es egal sein, aber er kann das ja auch früher sagen. Die drei, für die es um alles ging, sprich Dimnor, Ruud und Rublev, machen eine andere Turnier- und Reiseplanung. Die Turniere selber, die tolle Namen auf der Meldeliste stehen haben, müssen umdisponieren, was auch immer das bedeutet. Und vor allen Dingen finde ich, für diejenigen, die für ein Turnier gemeldet haben, es sind immerhin 250er Turniere, die nicht reinkommen ins Feld, die entweder in die Quali müssen oder es aus der Quali dann nicht schaffen. Es ist eben ein in Metz wären es zwei Startplätze gewesen, für gutes Geld, für Leute, die nicht zu den ATP-Finals gehen dürfen, wo sie nochmal Geld hinten reingepumpt bekommen, ist es irgendwie doof. Also warum nicht nach Paris den klaren Cut ziehen und sagen, hier Paris, das Masters in Paris ist das finale Turnier, was in die Wertung mit reingeht. Weiß nicht, ob ich da so falsch liege.
Ja gut, dann müsstest du wahrscheinlich im Endeffekt sagen, streichst du die letzte Turnierwoche.
Die kann ja trotzdem stattfinden. Es geht ja auch um Weltranglistenpunkte.
Ja, aber also ich kann mir vorstellen, dass die Turniere schon auch ein bisschen davon profitieren wollen. Mhm. Mit der Gefahr halt, dass denn mal ein Rublev sagt, okay, jetzt habe ich gerade erfahren, ich bin safe, aber dann war ich zumindest hier, was auch immer. Also ich weiß nicht, also weil du würdest den Turnieren ja dann schon die Möglichkeit nehmen, dass sie ein Argument mehr haben, diesen Spielern gegenüber zu sagen, ach komm doch hier nochmal her. Weil sonst ja, hätten alle drei in dieser Woche natürlich nicht gespielt. Und ja, ist ja, natürlich schwer.
Punkt, ja.
Es ist natürlich schwer, dafür eine Regelung zu finden, weil ich meine, die Endspiele sind jetzt schon am Samstag. Also die haben jetzt nicht die Sorge oder müssen die Sorge haben, dass wenn sie dann doch reinrutschen, dass sie dann irgendwie, weiß ich nicht, Sonntag erst in Metzen Finale spielen müssen, vormittags und dann nachmittags bei den ATP-Finals das erste Gruppenspiel. Aber klar, also rein aus seiner Sicht konnte ich es natürlich verstehen, dass er sagt, so, ich gönne mir jetzt lieber 2-3 Tage Ruhe, anstatt der Gefahr zu laufen, dass ich hier jetzt irgendwie Donnerstag, Freitag, Samstag spiele und im schlimmsten Fall, ist bei ihm jetzt nicht der Fall, er hat Montag sein erstes Match, aber dann am Sonntag gleich in Turin aufschlagen muss. Also klar, das ist natürlich irgendwie unglücklich, aber du hättest sonst, wie gesagt, die Leute bei diesen Turnieren gar nicht. Ja, und würdest diese Turniere wahrscheinlich am Ende auch echt doch irgendwie entwerten, denke ich. Also zumindest ja, würden stimmt. Die sich so fühlen.
Das stimmt natürlich, da hast du schon recht. Und wenn du es andersrum drehst und sagst, Djokovic hätte gespielt, dann wären alle drei genötigt gewesen, Vollgas zu geben, was wiederum gut fürs Turnier ist. Ja, da hast du schon einen Punkt, das stimmt.
Ja, also ganz glücklich wird man niemanden machen. Wir hatten das ja bei den WTA-Finals auch. Da hat sich ja Daria Kasatkina negativ darüber geäußert, dass Barbora Krejčíková mitspielen durfte, obwohl sie im Race nur auf Platz 13 stand. Aber da der letzte Platz bei den WTA-Finals im Zweifelsfalle an eine Grand-Slam-Siegerin vergeben wird, die sich in den Top 20 befindet. Also es ist so, die ersten 7 Plätze werden nach Race-Rangliste vergeben und der 8. Platz wird entweder auch an die nächst gerankte Spielerin vergeben oder, falls jemand in den Top 20 steht, nicht direkt qualifiziert ist, aber einen Grand Slam gewonnen hat, dann wird die Person vorgezogen.
Krass.
Und das, so kam Krejčíková ja überhaupt rein in das Feld. Insofern, ich glaube, so ganz fair ist das nie. Ne? Also irgendein System musst du ja finden und irgendwer wird da immer hinten runterfallen.
Ja, also ist natürlich schwer zu sagen, ne? Wonach gehst du da? Genau, also wäre eine ähnliche Frage. Hat eine Wimbledon-Siegerin das jetzt automatisch verdient, dabei zu sein? Wenn du jetzt natürlich nach den Kriterien gehst, dass du theoretisch sagen kannst, okay, die hat irgendwie ein Turnier gespielt oder ein Turnier gut gespielt und hat sie jetzt ja nicht, aber beispielhaft. Mhm. Und die anderen, die ja, haben über das ganze Jahr eine gute Leistung gebracht. Klar, da kann man das als unfair achten, durchaus.
Also für mich ist das so, die WTA-Finals gehen um die 8 besten Spielerinnen oder ATP-Finals, 8 besten Spieler des Jahres. Für mich muss das nach Jahrespunkten gehen. Das ist meine persönliche Meinung. Und für mich darf dann Grand Slam nicht irgendwie das schlagen, weil für mich ist das nicht der Sinn dahinter, das zu spielen, sondern es geht um die 8 besten des Jahres und nicht, weil ich sag mal so, wie du sagst, dann fällst du bei einem Turnier, hast du einmal eine Top-Leistung und krebst sonst im Nirgendwo rum, dann bist du für mich nicht, selbst wenn dieses Turnier ein Grand Slam ist, einer der 8 besten Akteure des Jahres.
Ich habe gerade mal geguckt, weil du ja sagtest.
Ich auch.
Ja, man muss unter den ersten 20 stehen. 2.126 Punkte hatte Viktoria Azarenka auf Platz 20 dieses Jahr im Race. Also das kommt ja wirklich so ein bisschen nah an das, was ich gerade sagte, nämlich, ne, Tobi?
Ja, ja, ich hatte genau den gleichen Gedanken auch. Also muss sich schon ziemlich blöd anstellen, wenn du einen Grand Slam gewinnst, dann nicht noch die 50, 60 Punkte zu sammeln, um in den Top 20 zu sein. Also kriegst ja schon die 2.000 durch den Grand Slam-Sieg. Ja. Mhm. Aber nein, grundsätzlich wäre ich da bei dir, Henrike, zu sagen, wenn wir hier die Final spielen, egal ob auf der Damen- oder Herrenseite, das sind die besten 8 Spieler eben über die gesamte Saison. Die Wahrscheinlichkeit ist meist recht hoch, dass ein Grand Slam-Sieger sich auch da dann da oben dann auch wiederfindet. Aber in dem Fall war es eben anders. Sie hat ja dann aber auch unter Beweis gestellt, dass sie zu Recht da mit dabei war. WTA-Finals gespielt, muss man sagen.
Das stimmt, das stimmt.
Gewonnen hat es trotzdem Coco Gauff. Glückwunsch. Überraschend für euch?
Überraschend? Nö, also für mich jetzt nicht, ehrlich gesagt.
Was war
Ich
die größte
überlege
Überraschung?
gerade, also die größte Überraschung für mich war Qin Wen Zheng, aber das liegt auch daran, weil ich sie mir jetzt in dieser Woche, ich weiß gar nicht warum bisher nicht, aber wirklich mal so in mehreren Matches hintereinander bewusst angeschaut habe. Und ich muss sagen, ich bin echt sehr, sehr beeindruckt. Also das ist ja so ein Power-Tennis, was diese Frau spielt. Ja, ich muss mich hier leider outen. Ich hatte sie immer so gar nicht wirklich auf dem Schirm. Das passiert mir bei den Damen immer mal wieder. Das hatte ich zuvor irgendwie mit Jasmine Paolini. Jetzt war das irgendwie so in den letzten Monaten Qin Wen Zheng, wobei man jetzt ja nicht sagen kann, die hat sich eben in den letzten 3 Wochen da irgendwie zufällig reingespielt und ist eigentlich mehr oder weniger da so reingerutscht. Also sie stand ja im Januar zu Anfang des Jahres schon im Endspiel der Australian Open. Sie hat in Paris Gold gewonnen bei den Olympischen Spielen. Aber trotzdem habe ich sie jetzt zum ersten Mal mir so richtig bewusst in so 2, 3 Matches angeguckt. Und klar, für sowas habe ich dann festgestellt, sind die WTA-Finals natürlich auch super, weil wenn du Spielerinnen beobachtest, dann auch immer gegen Gegnerinnen, die natürlich das entsprechend hohe Niveau haben, wie die Spielerin selbst auch. Und ja, mir war das bisher echt nicht so bewusst, dass sie so ein extremes Power-Tennis spielt, dass sie vor allem auch so einen starken Serve hat. Ist für mich wieder so ein Beweis mehr, Henrike, dass sich Damentennis insgesamt auch verändert, oder nicht?
Ja, Damentennis wird schon deutlich Power, ja, geht deutlich mehr in die physische Richtung. Ich weiß nicht, vor 10 Jahren gab es mal so die Diskussion, dass Damentennis so in den Entwicklungsstufen, die so Sportarten durchmachen, dem Herrentennis immer so 5 Jahre hinterherhängt. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass das Damentennis ja auch später professionalisiert wurde. Und aber man merkt das allgemein, dass, glaube ich, in den letzten 5 bis 10 Jahren auch Frauensport deutlich physischer geworden ist, weil man inzwischen halt auch erkannt hat, dass halt auch Frauen durchaus zu Kraftleistungen in der Lage sind. Und das findet natürlich jetzt auch Einzug, ganz, ganz klar. Man hat es ja an Sabalenka schon gesehen, ne? Serena Williams stand natürlich damals auch raus, weil sie das mitgebracht hat, ganz natürlich, genauso wie auch ihre Schwester Venus. Und jetzt wird das halt immer breiter, glaube ich. Das wird jetzt salonfähig und dann werden wir immer mehr Leute erleben, die das mitbringen. Ja, deswegen, also ich würde schon sagen, dass das auch erwartbar war und ist.
Ja, sonst sportlich. Also ich fand halt, dass das ein sehr ausgeglichenes Turnier war. Das war, glaube
Ja,
ich, auch
bis
so
auf
zu
Jessica
erwarten.
Pegula,
Bis
glaube
auf
ich.
Jessica Pegula, genau, die ist so ein bisschen hinten runtergefallen, hat dann rausgezogen. Dafür ist Daria Kasatkina dann ja sogar noch zu ihrem Einsatz gekommen, der dann doch aber auch relativ kurz ausfiel, muss man sagen, gegen Iga Swiatek. Ja, aber trotzdem, also
Ja,
ich.
aber hat das nicht dazu geführt, dass Iga Swiatek dann rausgekegelt wurde?
Nee,
Nee,
ich glaube, die beiden anderen haben
Swiatek
so
musste
abgeliefert, wie sie
gewinnen.
mussten.
Ja,
Ja.
Swiatek musste gewinnen, um überhaupt noch eine Chance zu haben. Und es war dann, glaube ich, so, dass Krejcikova gegen Goff aber gewinnen musste. Und
Ja, aber.
wenn das eintrat, war klar, dass Iga Swiatek raus ist.
Ja, es war nur so, ich meine, ich habe es dann am Ende nicht näher verfolgt. Ich muss ehrlich sagen, also die WTA-Finals, da war ich wie das Publikum nicht anwesend. dass dann nur irgendwie so große Verwirrung irgendwie in der Tennisbubble auslöste, dass Świątek mit 2 Siegen halt trotzdem nicht weiterkommt oder so. Ich glaube, sie wusste das selber auch nicht. Anyways, es war nur so interessant. Ich habe es dann aber auch zugegebenermaßen nicht weiterverfolgt.
Ja, es gab eine schöne Grafik von den Sandplatzgöttern, die illustrierte, was wann wie passiert, wenn wer wie spielt. Und einfach nur mit der Bemerkung Round Robin. Ihr wisst, ich bin kein großer Freund dieses Turnierformats, was uns ja jetzt auch bei den ATP-Finals wieder bevorsteht. Bringt größtmögliche Kalkulationssicherheit für die Veranstalter, für die Zuschauer den Vorteil, dass sie schon erstmal wissen, wen sie sehen, garantiert. Aber es führt eben zu solchen Situationen, dass da eine relativ große Verunsicherung da ist, mit der Tennisspielerinnen und Spieler manchmal nicht umgehen können, denn wer fleißig, keine Ahnung, Fußball, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften verfolgt, weiß, dass es in der Vierergruppe Konstellationen gibt, wo am letzten Spieltag alles möglich ist. Und gegebenenfalls, wobei das beim Tennis sehr unwahrscheinlich ist, sogar gelost werden müsste, wenn alles komplett gleich stehen würde. Das haben wir aber noch nie gehabt.
Zum Glück.
Ja, keine Zuschauer waren da, sagst du, Henrike. Ich hatte zu Beginn der Woche so ein bisschen mehr verfolgt als jetzt zum Wochenende hin, weil ich selber genügend auf dem Tennisplatz zu tun hatte. Es war erschreckend teilweise, wie leer es war auf den Rängen, oder?
Ja, also das war schon sehr traurig. Also ich meine, mir war von vornherein klar, dass da jetzt die Hallen nicht brechend gefüllt sein würden. Damit habe ich nicht gerechnet, aber die haben ja teilweise wirklich vor absolut leeren Rängen gespielt. Also das ist schon, ich weiß nicht, ob das im Sinne des Erfinders war, das irgendwie so hinzubekommen, dass da im Prinzip niemand wirklich zuguckt.
Ja, das war auch so ein bisschen vorhersehbar, kann man sagen. Ich überlege gerade, gab es nicht vor ein paar Jahren, war das in Singapur oder so, auch mal WTA-Finals, wo einfach niemand vor Ort gewesen ist?
Ja, war auch irgendwie sowas, ja.
Ja, also würde mich interessieren, was da natürlich jetzt auch im Hintergrund besprochen wird, ob man dann schon dem Veranstalter sagt, also ne, bevor du hier niemanden irgendwie sitzen hast, sorg irgendwie dafür, dass du da ein paar Leute reinbekommst. Gut, nun ist es in diesen Regionen ja, wird immer mal wieder erzählt. Ich weiß nicht, ob es auch hundertprozentig stimmt, aber sogar so immer mal wieder durchgestochen, dass man wohl sogar auch notfalls Leute dafür bezahlt, dass sie einfach irgendwo hingehen. Ja, das scheint man jetzt in der Woche nicht so gemacht zu haben, was ja grundsätzlich eigentlich auch richtig ist. Aber klar, also so ein bisschen mehr Kulisse, das wäre, glaube ich, schon sehr, sehr schön für alle und vor allem auch für die Spielerinnen. Ja, ihr zwei.
Ich kann mich erinnern.
Ja.
Ich kann mich erinnern, dann zu Beginn unseres Podcasts haben wir gerade auch so Richtung Dubai, so im Februar, März, immer wieder geschrien und die angeschrieben, sie sollen uns einfach anrufen, wir kommen gerne, weil dort auch häufig das Phänomen zu sehen war, dass einfach nichts los war auf den Tribünen und wir immer sagen würden, ey, ihr müsst uns gar kein Geld geben, also wir machen es für umsonst, ja. Das ist komisch.
Ja, ich finde es einfach nur so schade, wenn man sich dann überlegt, dass die WTA-Finals ja mal sponti nach Mexiko gegangen sind, weil sie einen Austragungsort brauchten. Und die haben das da ja wirklich innerhalb kürzester Zeit geplant und durchgeführt. Und die hatten eine Kulisse irre. Ich verstehe den Gedanken, Sport entwickeln zu wollen und auch in Regionen zu bringen, wo das vielleicht nicht so beliebt ist. Aber für dein Jahresabschlussturnier weiß ich nicht, ob man dann nicht der besseren Kulisse, auch aus Respekt vor den Spielerinnen in dem Falle, dann doch vielleicht einen Ort geben sollte, wo ein bisschen mehr Emotion herrscht.
Ja, es passt nicht zum Setting. Es ist ja das Turnier der WTA und der ATP, die ja nicht Inhaber, Besitzer eines der 4 Grand-Slam-Turniere sind. Also das Wertigste, was sie zu vergeben haben, sind die Finals. Und wir haben es von Inszenierungen gehabt, von Fotos aus der Modewelt. Das machen die Damen ja genauso. Übrigens, wie ich finde, in dem Fall gelungener als bei den Herren. Aber Der Rest hält halt nicht stand. Das hat dann, wenn du das mitkriegst, auch von der Akustik manchmal so was irgendwie von Bezirkssport, Mehrzweckhalle, wo sich ein paar Leute verirrt haben. Ist nicht gut. Hm.
Dann, ich wollte gerade schon die Überleitung machen, müssen wir, glaube ich, aber noch über einen Spieler sprechen, also auch nochmal zur ATP-Seite zurückkehren, denn ja, er ist quasi auferstanden wie Phönix aus der Asche. Viele haben sich gefragt, ach, den gibt's noch? Denis Shapovalov hat in dieser Woche als Qualifikant in Belgrad angefangen und ist am Ende der Turniersieger. Nun steht er schon länger außerhalb der Top 50. Ja, wird jetzt wieder einen kleinen Sprung machen. Aber Henrike, das war durchaus eine Überraschung so zum Ende des Jahres, mit der wir, boah, weiß ich gar nicht, eventuell sogar gar nicht mehr gerechnet hätten.
Ja, es war schon eine Überraschung. Also, Denis Shapovalov hatte ja wirklich ein furchtbares Jahr bis jetzt. Und ich muss zugeben, ich habe ihn dann auch nicht weiter verfolgt oder irgendwie dann seine Matches angeguckt oder so. Deswegen kann ich da zu seinem Level überhaupt gar nichts sagen. Also, dass er gut spielen kann und Turniere gewinnen kann, das wissen wir ja. Aber also wirklich damit gerechnet, dass er sich jetzt dieses Jahr noch so berappelt und dann am Ende dann noch einen Turniersieg rausholt, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber du hast ihn ja spielen sehen. Also du warst, glaube ich, ganz angetan, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, also was bei ihm, fand ich, viel ausmachte in der Woche, war, dass er aus meiner Sicht zumindest eine ganz andere Ausstrahlung wieder hatte. Also er wirkte irgendwie wieder sehr, sehr positiv, auch wenn mal etwas nicht funktioniert hat. Und nun muss man ja sogar sagen, gerade gegen Ende der Woche, es hat eigentlich immer irgendwie funktioniert. Also er hat ja immer sehr deutlich gewonnen mit zunehmender vergangener Zeit in der Woche. Und ja, also da habe ich nämlich so ein bisschen mich dran erinnert, was mir früher bei ihm immer fehlte. Er war mir immer so ein bisschen zu unruhig, hat aus meiner Sicht dann auch zu schnell sich oft selbst aufgegeben. Und das wirkte jetzt in dieser Woche so gar nicht. Weil, dass er grundsätzlich klasse Tennis spielen kann, ich meine, das hat er uns schon bewiesen. Er stand schon mal sehr weit oben, ich glaube sogar schon mal auch Top 10, war schon mal 10. an der Weltrangliste. Dass er das abrufen kann, ist klar. Und dass da die Probleme anders gelagert sein müssen, ist, glaube ich, auch klar. Aber ich bin gerade deswegen jetzt mal gespannt, also weil jetzt hat er ja eine Zwangspause, dadurch, dass einfach die Saison vorbei ist. Für ihn wäre es wahrscheinlich viel besser gewesen, jetzt einfach so weiterzuspielen mit diesem neuen Selbstvertrauen. Aber gerade deswegen bin ich mal gespannt, weil er jetzt andererseits den Vorteil hat, in eine Vorbereitung zu gehen mit diesem guten Gefühl und dann ja Anfang des Jahres zu zeigen, ob er genau diese Formkurve weiter nach oben leiten kann.
Oh, ich werde ihn sehen in anderthalb Wochen beim Davis Cup, Deutschland gegen Kanada. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er da spielen wird. Und insofern freue ich mich natürlich, dass er wieder den Anschluss geschafft hat, ja, dass er da wieder ran ist, dass er das Tennis spielen kann oder wieder beginnt, das Tennis zu spielen, was er spielen kann, weil er an und für sich ein Spieler ist, dem ich immer wahnsinnig gern zugeschaut habe. Und er ist natürlich wirklich durch eine Scheißzeit gegangen. Er hatte auch relativ viele Verletzungen sogar aneinandergereiht. Das hat ihn natürlich zusätzlich noch zurückgeworfen. Aber vor dem Hintergrund, dass er jetzt hier zu einer Spätform am Ende dieses Jahres aufläuft, du, vielleicht spielt er den Davis Cup, spielt den auch gut und dann braucht er gar nicht so diese großartige Offseason, sondern ja, kann vielleicht die Form halten. Es geht ja Ende Dezember schon wieder weiter mit dem United Cup, wo er sicherlich auch spielen wird. Und ich freue mich drauf, ihn in Malaga zu sehen. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, der ist ja auch gerade mal erst 25. Gefühlt ist er schon seit 20 Jahren irgendwie dabei.
Ja, das stimmt. Ja.
Aber ja. 25, ich meine, wir haben schon so oft auch bei den Grand Slam-Vorschaus zusammen mit Schwelli über ihn gesprochen und dann auch immer wieder ein bisschen den Stab gebrochen, so nach dem Motto, oh, der packt's nie und wie auch immer. Wobei, Daniel, du sagst vollkommen zu Recht, der war schon mal auf der Nummer 10. Ich finde, es ist einfach ein absoluter Styler, was den Spielstil angeht. Und ich würde mir wirklich wünschen fürs Tennis, dass er da wieder stetig nach oben krabbelt. Ich finde, er ist definitiv einer, der jetzt, sagen wir mal, in die Top 30, Top 25 reingehört und der eine Bereicherung für jedes Turnier ist. So wie wir uns wahrscheinlich alle auch gefreut haben, dass Grigor Dimitrov aus seinem Tief rausgekommen ist und jetzt wieder so fantastisch spielt. Das macht einfach, es macht das Herrentennis bunter und vielfältiger. Und insofern, wie gesagt, ich freue mich in anderthalb Wochen vor Ort. Bin ich gespannt, wie er gegen die Deutschen spielen wird.
Tja, dann ist die Frage, habt ihr noch etwas aus der Woche? Ich höre keine akuten Wortmeldungen hier. Dann ja, aber würde ich auch sagen, lassen wir es für die Woche. Ich meine, unsere Hörerinnen und Hörer können sich nicht beschweren. Sie haben sehr, sehr viel über Mode gelernt. Tennis, ja, stand diesmal vielleicht ein bisschen im Hintergrund. Aber schreibt uns gerne, kontakt@tennisproleten.de, natürlich zu den Themen, die wir heute besprochen haben. Oder auch, wenn ihr sagt, so hey, da war vielleicht nochmal das ein oder andere Ding, da müsst ihr irgendwie auch nochmal ein Wort zu verlieren. Gerne her damit. Auch über die sozialen Netzwerke, kontakt@tennisproleten.de. Ihr findet uns auf den gängigen Plattformen, sag ich mal, Facebook, X, Instagram und so weiter. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Dann werden wir wahrscheinlich auch sportlich ein bisschen mehr über die ATP-Finals erzählen können. Vielleicht gibt es bis dahin ja auch schon wieder den ein oder anderen modischen Ausraster bei diesem Turnier. Auch das werden wir dann natürlich beleuchten. Bis dahin, macht's gut und tschüss.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.